So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich willkommen. Wie ihr hört, gibt es kein Intro. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt eine Weile gedauert hat, die anderen Sachen hochzuladen. Und zwar, gibt es kein Intro mehr, weil die Musik, die ich damals besorgt hatte für den Podcast, die war lizenzfrei. Das heißt, ich durfte sie verwenden. Und was mir nicht bewusst war, ist, dass man offensichtlich als Künstler im Nachhinein feststellen kann, dass man eigentlich doch gerne hätte, dass sie Lizenzen braucht. Und das hat mir natürlich keiner gesagt. Also der ruft ja nicht alle Leute an, die seine freie Musik damals benutzt haben und sagt, du übrigens, das wird jetzt bei Lizenz dingsbumsig. Du musst es jetzt alles löschen. Wo ich denke so, okay, das geht natürlich alles gar nicht. Insofern habe ich jetzt gerade ein bisschen Beef mit YouTube und Co., weil der jetzt alle meine Videos sperrt, wegen Musik, die mir nicht gehört. Was ja auf einer anderen Seite auch richtig ist, aber deshalb gibt es jetzt eine Weile mal kein Intro mehr. Falls sich irgendeiner musisch dazu in der Lage sieht, mir ein Intro zu machen, freue ich mich sehr. Ansonsten werde ich selber mal basteln. Aber ich muss das erstmal klären jetzt, ob ich die alle löschen muss oder bei der Aufwand, fast 400 Folgen das Intro rauszuschneiden. Es tut mir leid, aber das werde ich nicht tun. So wird es jetzt wahrscheinlich ein, zwei Änderungen geben im Podcast. Und die erste ist, dass es kein Intro gibt. Tut mir leid, aber irgendwann wird es mir eins geben. Und bis dahin gibt es halt kein Intro. Und dann gehen die Episoden direkt Vollgas los und hören auch mittendrin einfach auf. Aber das so ist das Leben. Manchmal läuft es rund und manchmal läuft es halt harzig, aber wir lassen uns die Freude davon nicht nehmen und genießen jetzt das aktuelle Interview mit der Karin Hartl. Tschüss! So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Wir befinden uns gegen Ende der Reihe für Tierhomöopathie. Ich finde, wir haben sehr viele schöne Folgen gehabt. Auch ganz verschiedene Themen nochmal angesprochen. Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Bild jetzt im Homöopathie-Podcast geschaffen, vor allen Dingen über die Situation in der Schweiz natürlich. Und deshalb freue ich mich sehr, nochmal gegen Ende jemanden aus Deutschland zu haben, der Tierheilpraktikerin ist, und nämlich die Karin Hartl. Über die werden wir gleich noch mehr erfahren. Aber das finde ich ganz schön, weil wir ja doch Unterschiede haben in der Schweiz und in Deutschland, weil ja bei der Homöopathie für die Menschen Homöopathie das auch ist, habe ich ja das große Glück, in so einem Art Homöopathie-Paradies in Europa zu leben, wo man irgendwie ziemlich viel darf und kann. Und in Deutschland ist das nicht so. Da werden wir jetzt nicht mega vertieft drauf eingehen, wie jetzt die Situation in Deutschland ist. Da ist es ja auch alles noch so ein bisschen halb in der Schwebe. Aber wir werden natürlich über die Homöopathie reden, und wenn ich mich nicht irre, Karin, hast du ein paar Fälle mitgebracht, über die wir heute sprechen. Das ist auch ein schöner Abschluss. Hat mir ganz zu Anfang ein paar Fälle von der Kaira Arcangeli besprochen und dann länger nicht mehr so in die Tiefe. So schauen wir, dass wir ein, zwei von deinen Fällen heute auch anschauen. Da freue ich mich sehr drüber. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Karin.
Hallo Marvin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja.
Gerne. Ich bin ja immer noch dabei, dass ich so ein bisschen die Standardsachen mache und erstmal rausfinde, wer du überhaupt bist. Ich finde, dann kann man so ein bisschen auch sich warm reden und die Leute lernen dich auch kennen. Wir kennen uns ja schon länger, so, aber wir haben nicht so viel über deinen beruflichen Werdegang geredet, wie ich auch im Vorgespräch gemerkt habe. Da haben wir diskutiert, was ein alter Hase ist. Im Sinne von, wann ist man Homöopath? Ich fühle mich ja mit 12 Jahren immer noch als Anfänger. Deshalb sind für mich alte Hasen so 30 Jahre plus.
Ja, genau, bei mir auch.
Du hast natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile Tierpraktiker praktiziert und die Ausbildung ist auch schon länger her. So, fangen wir aber schön ganz am Anfang an. Wie bist du zur Homöopathie gekommen? Warum hat dich das begeistert und bis heute auch nicht wieder losgelassen?
Oh, das ist eigentlich eine ganz, ganz lange Geschichte.
Sehr gut. Ja,
damit haben wir den Podcast schon gefüllt. Also ich bin eigentlich schon als Kind naturheilmäßig und behandelt worden von meiner Mutter. Die war eine Kräuterhexe gewesen, fangen wir da an. Dann hatte ich erstmal ein Pferd gehabt, genau, mein eigenes. Und die wurde irgendwann krank, die hat Arthrose bekommen. Und dann fing ich dann an und habe gedacht, irgendwas muss doch da zu machen sein und habe mich an meine Mutter zurückerinnert, dass sie viel mit Naturheilkräutern gemacht hat. Und dann bin ich eigentlich über die Naturheilkräuter, dann so über die Phytoschiene, so ein bisschen laienhaft an die Schüsslersalze geraten, laienhaft, und habe gemerkt, oh, das hilft ja. Und ja, und dann war das eigentlich so gewesen, dass ich dann erst Pferdepsychologie gemacht habe als Fernstudium, weil ich wissen wollte, was geht da in diesem riesengroßen Kopf vor. Und habe dann überlegt, ja, irgendwie muss doch da weitergehen. Dann kam mein Sohn zur Welt und dann bin ich mit ihm eigentlich direkt zur Homöopathie übergewechselt und habe dann gemerkt, dass es eigentlich eine, ja, eine feine Geschichte ist. Mich hat es dann irgendwie gepackt. Und wurde dann auch selber immer wieder homöopathisch behandelt auf diverse Geschichten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, mach das doch bei den Tieren. Und dann hat es mich gefesselt. Dann habe ich dann vor 10 Jahren angefangen mit dem Studium, Fernstudium war das gewesen. Und habe natürlich auch die Praktika Lehrgänge mitgemacht. Die waren dann bei uns hier in der Nähe gewesen, in Mannheim. Das war ganz praktisch mit kleinem Kind. Deswegen hatte ich dann diese Art gewählt. Und ja, und so bin ich dann bei der Homöopathie hängen geblieben, bei der Tierhomöopathie. Ja.
Und warum
Und
für Tiere entschieden und nicht für Menschen? Das interessiert mich immer besonders, weil ich ja nicht so den Mega-Bezug habe zu Tieren. Finde ich das immer besonders interessant, warum man eher dort erschafft als mit Menschen.
ich kann mit Tieren besser arbeiten als mit Menschen. Die Tiere sind ehrlich und sie sagen einem, was Sache ist. Und die Menschen, ja, ich kann mit Tieren einfach. Das war einfach. Tiere sind meins.
Ja, in letzter Zeit habe ich auch in der Homöopathie mich mehr mit dem Thema Tier beschäftigt, auch weil wir einige Mittel haben, also einen Haufen Mittel, die mit so Tierthemen auch zu tun haben, die entweder in der Ursubstanz Tiere sind oder Tierbestandteile sind oder Tiergifte sind oder so, ne? Und ich habe mich auch länger beschäftigt, weil wir einige Mittel ja haben, die sehr tierlieb sind, teilweise die besser können mit Tieren als auch mit Menschen und so. Ich habe mich angefangen zu fragen, wie das so gekommen ist. Ich meine, wir waren ja lange als Menschheit so ein bisschen abhängig auch von Tieren. Das war ein ganz wichtiger Bestandteil. Ohne die hätten wir gar nicht überlebt. Also sagen wir mal
Ja.
Nutz- und Lasttiere oder so, wie auch immer da der richtige
Genau.
Fachbegriff ist.
Ja.
Aber auch Hunde zählten ja zu den Nutztieren im Prinzip und waren ja dann
Ja.
sogar Kriegsbegleiter wie die Pferde und so. Also
Richtig.
das ist schon diese Verbindung mit Tieren. Ich habe immer so ein bisschen am Anfang das Gefühl gehabt, ja, das sind so die Leute, die mit Menschen nicht klarkommen, ne? Lange Zeit im Leben, so ich würde sagen 19, 20, habe ich das immer ziemlich blöd gefunden und habe gedacht, ja, das sind so asoziale Leute, ne? Bis man einem dann auffällt, dass die meisten Tierbesitzer deutlich sozialer sind.
Ja,
In der
genau.
Regel, ne? Die Leute, nur mit Menschen können, sind meist die Probleme. So,
Na, nicht
und
ganz.
jeder. Aber eher als Tierbesitzer, finde ich, ne? Dieses
Ja.
Einfühlungsvermögen, was man braucht für Tiere. Vielleicht
Ja.
kommt natürlich vielleicht nochmal aufs Tier an, aber so das Einfühlungsvermögen und diese grundsätzliche Sozialkompetenz, finde ich schon, ist deutlich erhöht oft bei Leuten. Auch bei Kindern, wenn die ein Haustier haben, merkt man das. Die sind anders aufgewachsen, als wenn die nur Geschwister haben, auf die sie immer ständig einprügeln dürfen. Weil auf eine gewisse Art und Weise behandeln wir nicht alle, also oder sagen wir die wenigsten, aber viele Tiere ja besser als Menschen,
Ja, das
die
stimmt,
wirklich
ja.
zu unserem Haushalt gehören. Also die Kinder untereinander prügeln sich, aber der Hund wird nicht geschlagen.
Ja,
So, ne?
normalerweise nicht,
Und auch in
nein.
Filmen sieht man das wenig, ne? Tiere,
Ja.
die verletzt werden oder so, da achten sie ja auch drauf von Peter und so. Ja gut, auf jeden Fall finde ich, dass das im Gegensatz zu dem ist, was ich immer gedacht habe. Ich habe das Gefühl, wenn wir Menschen mehr mit Tieren auch wirklich eng zusammen sind, dann gibt es einen ganzen Teil von uns, der dann auch wie verbessert dadurch wird. Das ist zumindest jetzt meine Beobachtung, nachdem ich mich jetzt über ein Jahr damit beschäftigt habe. Finde ich ganz spannend.
Ja, das stimmt. Also die Menschen, die das Tier im Haus, sage ich jetzt mal der Hund oder die Katze, aber hauptsächlich auch der Hund, das ist ein Familienmitglied. Das ist mittlerweile, ich sehe das immer so, auch nicht nur bei uns, wir haben auch einen Hund, aber auch bei anderen Leuten, das ist wie ein Kind. Also das lebt wie ein Kind mit. Man muss es sich auch vorstellen, ein Hund, er ist wie ein Kind. Er kann nicht reden, Er kann nur zeigen, was ist, und kann sich durch Gestiken und Mimiken kann er sich verständigen mit uns. Und man muss lernen, ein Tier zu lesen. Und das ist eigentlich mittlerweile, wo ich sage, das ist interessant an der Tierhomöopathie. Du musst, und das ist das Schwierige an der Tierhomöopathie, ich finde es schwieriger als bei den Menschen sogar, du musst dich auf das Tier einlassen können, egal welches, und du musst es lesen können. Und das ist einfach ja, auch in der Anamnese schwierig. Und das fasziniert mich aber eigentlich, dieses Schwierige, dieses Knifflige. Was geht jetzt in dem Tier vor und wie ist sein Umfeld? Ja, und die Tiere, die leben einfach im Haushalt mit. Und das finde ich einfach, ja, das muss man beachten einfach. Das sind Familienmitglieder.
Sehr gut. Also, gab es irgend so ein Schlüsselerlebnis auch, wo du gesagt hast, zum Beispiel eine Ausbildung, Praktikum oder dann vielleicht auch erst in der Praxis oder vorher sogar, wo du gesagt hast, also das werde ich jetzt, also voraussichtlich meinen Rest meines Lebens machen, das finde ich so geil. Das ist so ein beeindruckender Fall gewesen, das ist so ein interessanter Vortrag gewesen. Was hat dich nachher gecasht, dass du gesagt hast, ja, es war nett, aber ich gehe weiter, sondern nein, das ist nicht nur nett, das ist meine Berufung.
Der Spaß an der Arbeit, der Spaß mit den Tieren zu arbeiten und zu sehen, dass man doch was bewirken kann, dass man den Tieren helfen kann, auf natürliche Art und Weise nachhaltig helfen kann, dass die Besitzer glücklich sind und sagen, wow, ich war jetzt, was weiß ich, 2 Jahre gar nicht mehr beim Tierarzt gewesen, seitdem du da warst. Dem Tier geht's einfach gut. Das finde ich einfach so schön.
Das ist jetzt nach all den vielen Interviews, die ich ja schon geführt habe, auch sehr interessant, dass die zwei Sachen auch häufig wiederkommen. Das eine ist das Herausfordernde an der Homöopathie, ne? Also ich glaube, Leute, die langfristig mit Homöopathie glücklich werden, die haben auch gern schwierige Sachen. Das ist ja keine, also es wird ja auch nicht wirklich leichter. Es
Nein.
wird routinierter, ne? Aber leichter wird es nicht. Jeder Fall bleibt einzigartig und neu, ne? Und man muss sich jedes Mal neu wieder die gleiche Mühe geben, ne? Vielleicht ist es nicht ganz so kompliziert, aber die Mühe, ja. Also der Aufwand ist derselbe auf eine gewisse Art. Nur weil er leichter geht, ist es nicht ja weniger schwierig. Ne? Und das
Ja, es ist
andere ist
ein
die Freude, ne? Die Freude am Erfolg, dass jedes Mal, wenn man dann so drei, vier Kügelchen gibt, dieses Wunder eintritt, hoffentlich oder auch nicht. Ne? Aber wenn es dann eintritt, ist umso beeindruckender. Und wie wenig es braucht und wie nachhaltig das ist. Ne? Das sind so die Sachen, die immer wieder kommen. Und das
Ja.
finde ich auch schön, wenn man, glaube ich, mal alle Interviews so am Stück hören würde. Also jetzt vielleicht nicht an einem Tag oder so, aber ich glaube, man würde, wenn man nur den Anfang hört, würde man die Essenz, was Homöopath als Beruf ausmacht, wahrscheinlich auch sehr schön hören jetzt über all die Interviews.
Ja, das stimmt. Ja, das denke ich auch. Das ist richtig. Ja, und dieses immer wieder von vorne anfangen. Manchmal denkt man, ach, jetzt fängst du schon wieder von vorne an. Aber das ist, wie du sagst, jeder Fall ist individuell. Jedes Tier ist individuell. Man muss jedes Tier eigentlich immer wieder neu reportisieren. Also es ist einfach so, bei den Menschen weiß ich nicht, ob man da einfach dann sagt, okay, man kann das und das Mittel geben. Aber ich setze mich wirklich bei jedem einzelnen neuen Tier hin und reportiere von Anfang an eine Komplettanamnese. Und dann fange ich wirklich bei A an und höre bei Z auf. Und ja, und das mache ich zwischendurch bei den Patienten immer wieder, dass ich den Fall aufwickle und so gucke, was ist jetzt dran? Was müssen wir oder was können wir jetzt tun, damit es weitergeht?
Richtig, ne? Diese immer wieder nicht auch den Kopf öffnen und neu hinschauen. Ne?
Genau. Und das finde ich einfach so schön an der ganzen Geschichte. Es wird eigentlich nie langweilig, auch wenn es routinierter wird, aber es wird nie langweilig. Es ist immer so die Detektivarbeit.
Aber hat so ein Schlüsselerlebnis gegeben? Wo du gesagt hast, das ist meine Berufung? Oder ist das einfach mit der Zeit, bist du so reingewachsen?
Nee, das war eigentlich schon das Schlüsselerlebnis bei meinem eigenen Pferd dann nachher
Okay.
gewesen,
Also
dass ich das
rückwirkend auf das.
genau richtig, ja, wo ich dann, ich weiß nicht mehr, was sie hatte, aber wo ich sie behandelt habe, habe gedacht, wow, das ist echt, das ist cool. Also du musst jetzt keinen Tierarzt rufen, das war jetzt echt genial gewesen. Und das hat mich dann wirklich gepackt, ja.
Sehr schön. Man kann sich ja als Homöopath, wir haben ja verschiedene Sachen gehört, ne? Wir haben ja ein paar Dozenten und Lehrer da gehabt. Wir hatten Leute mit einer festen Praxis, wir hatten mehrheitlich für eine Mobilpraxis entschieden. Wie hast du das aufgegleist bei dir? Du wohnst ja etwas mehr ländlich, wenn ich mich nicht irre, gell?
Ja, richtig,
Genau.
genau. Wir wohnen sehr, sehr ländlich, Waldrandgebiet sogar. Also bei uns kommen die Rehe Guten Morgen sagen und Gute Nacht sagen. So ländlich ist es. Und wir wohnen in einem Gebiet, wo ich keine Praxis, also im Haus haben darf. Und dann war eigentlich erstmal klar gewesen, dass ich das mobil mache, weil ich auch Pferde mache. Und gut, die Pferde können nicht zu einem nach Hause kommen, muss man eh hin. Und ja, und dann habe ich gedacht, viele Hunde haben Angst vorm Tierarzt, die wollen gar nicht zum Tierarzt. Die kriegen schon die Panik, wenn die nur das Auto sehen und müssen dahin. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich eine feine Geschichte, dass ich die Hunde zu Hause zum Beispiel besuche oder die Katzen. Viele Katzenbesitzer haben das Problem, dass sie die Katzen nicht eingefangen bekommen. Gab es auch schon, dass ich zu den Leuten hin bin und dann haben die gesagt, ja, die Katze ist nicht da. Ich sagte, okay, dann braucht die mich nicht, wenn die weggegangen ist. Also das gibt's auch. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich mache das mobil. Ich gehe um, also ich bin mobil unterwegs, ja. Was ein höherer Aufwand ist wahrscheinlich, als eine eigene feste Praxis zu haben, weil du mehr in der Gegend rumreist. Am Anfang bin ich auch sehr, sehr weit gereist. Also das war dann schon mal eine Strecke so Richtung 100 Kilometer oder 180 Kilometer hatte ich am Anfang auch gehabt, aber wo ich dann gesagt habe, das rechnet sich einfach nicht. Das ist einfach zu weit. Die müssen sich dann wirklich Kollegen in der Nähe suchen. Das geht nicht. Ja. Weil der Zeitaufwand viel zu groß ist und dann kriegst du halt eben auch nicht so die Patienten dann abgewickelt.
Aber die Vorteile sind ja dann, das Tier in der natürlichen Umgebung wahrzunehmen, so oder?
Ja, genau, richtig. Also das ist mir ganz wichtig, dass einfach das Tier so ist, wie es ist, wenn ich da hinkomme, auch wenn es mich begrüßt. Das möchte ich immer. Also die meisten Leute sagen, ah, er darf nicht und er soll jetzt liegen bleiben. Und dann sage ich immer, nee, nee, einfach so lassen, wie es ist. Wenn wir zu Hause sich bewegt und wir hier sich wohlfühlt zu Hause. Und so kann man sich das beste Bild von den Tieren dann machen, wie sie eigentlich wirklich sind. In der Praxis sind sie eingeschüchtert, da zittern sie. Das sind so Momentaufnahmen. Und wenn ich dann zu den Leuten nach Hause komme, das ist dann was anderes. Ich habe dann auch immer Zeit im Gepäck, dass ich mir dann viel Zeit nehme und mir da auch das Tier angucke und auch das durchkrabble und durchkuschle, wenn es möchte. Das wundert die Leute dann auch immer sehr, dass ich dann so viel Zeit eigentlich mitbringe und mir die Zeit auch nehme für das Tier bei dem ersten Besuch auch. Finde ich ganz, ganz wichtig.
Reagieren die Leute dann positiv auf das, finden sie das dann anschließend gut oder stört es sie eher, weil du dann da den ganzen Haushalt durcheinander bringst?
Nee, also bisher habe ich eigentlich nichts Negatives gehört, nur positiv, die dann gesagt haben im Nachgang, also das kenne ich ja gar nicht. So viel Zeit, also das sind dann 2 Stunden ungefähr, die ich bei den Leuten bin, aber das ist so ausführlich und das ist so schön und das ist ja Wahnsinn, dass sie sich so viel Zeit nehmen. Das ist positiv.
Und wie ist es für die Leute, wenn man so privat eigentlich bei denen dann daheim ist? Haben das die Leute gern meistens oder?
Also ich sage mal, zu den Leuten, die mich rufen, zu denen ich nach Hause kommen darf, die mögen das und ich denke, es gibt auch genügend, die dann sagen, nee, die will ich nicht zu Hause haben oder ich möchte niemand Fremden in meinem Haus haben, aber die kommen ja auch gar nicht zu mir. Es ist ja offensichtlich, dass ich mobil, also ich komme zu ihnen nach Hause, ja.
Und zum Pferd ist es ja dann eh, dass man dorthin geht, wo das Pferd ja lebt. Das lebt ja nicht daheim.
Nee, richtig, genau, in den Stall oder auf die Weide, ja. Genau, ich möchte auch, also ich mache ja auch Reiki. Und wenn ich Reiki-Behandlungen gebe, dann sage ich auch zu den Pferdebesitzern, wenn das Pferd jetzt auf der Koppel steht, ich möchte nicht, dass es angebunden wird, ich laufe dem Pferd hinterher. Und wenn es nicht mehr möchte, kann es sich ja von mir wegbewegen. Und dann ist es eindeutig, dass es dann genug von mir hat.
Hat man auch seine Antwort.
Genau, richtig, so eine klare Antwort. Und das ist es, das immer wieder bei der klaren Sprache der Tiere.
Deshalb finde ich, ich weiß, ich habe das jetzt für die Zuhörer wahrscheinlich, die können es schon nicht mehr hören, aber ich finde es trotzdem immer wieder wichtig, auch falls jemand jetzt nur das Interview hört, für die Menschenhomöopathen finde ich nach wie vor die Übereinschneidung haben wir mit den Kindern. Ne? Weil vieles von dem, was du sagst, ist einfach spannend. Ne? Auch Kinder, wenn sie sich dann in der Praxis daheim fühlen, und das ist ja oft so nach 15 Minuten, dass sie gefühlt jetzt so, jetzt bin ich in meinem eigenen Wohnzimmer, dann lernt man sie auf eine Art kennen, dass man auch nichts mehr fragen muss. Sage ich auch immer den Studenten, wenn sie bei mir sind, sage ich, die ersten 15 Minuten können wir intellektuelle Anamnese machen, so, aber wir können es auch sparen und nach dem Auslöser suchen, weil du kriegst alle Symptome, dann nach einer halben Stunde, wenn das Kind anfängt, langweilig zu haben und heim will, hast du all die Symptome, hast du denn? Da musst du gar nicht lang warten oder suchen oder da blöd rumfragen. Es kommt alles von alleine zu dir. Du musst nur die Geduld haben, dass es sich zeigen darf. Ne? Und wenn so ein Kind nach einer Stunde immer noch brav auf dem Stuhl sitzt und schön mitmacht, nickt und sich ins Gespräch einbringt, hast du auch deine Symptome. Du musst
Ja,
da auch nicht viel
genau.
fragen. Ne?
Ja.
Wie angepasst ist Ihr Kind? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß
Ja, und so ist es bei den Tieren auch. Also man, ja, es ist die Parallele zu den Kindern einfach. Das stimmt. Also gerade, aber hauptsächlich beim Hund ist es sehr, sehr auffallend. Die Hunde sind wirklich parallel zum Kind. Die Pferde nicht so, aber die Hunde schon. Das sieht man
Sehr
dann auch ganz
spannend, ja.
klar. Ja, wirklich spannend.
Wie hast du so, ich kenne jetzt ein paar so Schweizer Ausbildungen. Wie hast du, ohne, ich will jetzt ja gar nicht schlecht über das reden, gell? Nicht, in die Richtung will ich nicht, keine Sorge, aber
Alles
was
gut.
hast du so von deiner Ausbildung mitgenommen? Was fandst du besonders gut? Was ist so ein zentraler Aspekt auch, wo dir gesagt hat, das mir wirklich was gebracht für mein homöopathisches Schaffen und so? Gibt es da was ganz wichtig ist, was vielleicht auch andere, wenn sie mal eine Ausbildung machen wollen oder so, dass man ihnen mitgeben kann, dass das wichtig ist, dass dir das viel gebracht hat jetzt im Praxisalltag?
Das, was ich im Studium gelernt hatte, meinst
Mhm.
du? Ich würde mal sagen, nach dem Studium ist vor dem Studium. nee, da war, ich muss wirklich ehrlich sagen, was mir viel gebracht hat oder was mir nachhaltig was gebracht hat, waren die Präsenzseminare. Es ist ganz wichtig, dass man das auf jeden Fall macht.
Was hast du dort
Das,
gut gefunden? Also warum besser als online?
Ja, man war direkt vor Ort. Man hat den Dozent vor der Nase gehabt oder die Dozentin und konnte ja auch Fragen stellen. Es war, man konnte sich mit den Kollegen, also mit den Kommilitonen austauschen. Das war auch, fand ich gut. Und es war dann fachspezifisch einfach gewesen. Also das Herz-Kreislauf-System oder Bewegungsapparat. Jeder hat so seine Schwachstellen und seine Stärken und davon hat man dann eher in den Präsenzseminaren dann profitiert davon. Das war dann, das fand ich gut, ja. Also Präsenzseminare sind ganz, ganz wichtig. Das würde ich jedem empfehlen, auch in der Weiterbildung.
Also das live vor Ort, ne?
Genau,
Ja,
ja.
sehr gut. Und wollte ich jetzt hin? Ah, genau. Und das ist ja eine Frage, die ich im Podcast jetzt nur öfter wieder stelle. Wenn du jetzt auch zurückschaust, was würdest du so rückwirkend anders machen? Gibt es was du uns wie so mitgeben kannst? Also das, was ich ja auch im Podcast schon gemacht habe, ich weiß, du hast das gehört. Man denkt, ah, da hätte ich vielleicht, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich da links oder rechts abgebogen. Was ist da bei dir?
Ja, ich wäre mit Sicherheit auch früher rechts oder links abgebogen, hätte ich das gewusst. Es ist ja, ich sag, ich habe das dann irgendwann angefangen zu vergleichen, das Studium und die Anfangszeit, wo man dann fertig ist, dann denkt man, ah, man weiß ja alles, nee, man weiß ja gar nichts. Dass man da, oder da, ich hätte da vielleicht schon, ja, wie soll ich das sagen, eher so. Ich bin so ein Bücherwurm und habe jetzt mittlerweile viel, viel Fachliteratur und wo ich aber am Anfang dann irgendwas gekauft habe, weil ich dachte, das muss ja gut sein irgendwie. Und wo ich heute sage, also das ist echt der größte Schund, den es gibt. Also man soll doch wirklich erstmal bei den großen Meistern bleiben und sich die reinziehen, bevor man dann mit irgendwelchen Parallelen anfängt. Das haben wir leider so nicht mitbekommen im Studium. Muss ich sagen, wir hatten da unsere eigenen Materia Medica und Repertorium bekommen und da war man dann erstmal eingefahren drauf, weil man das gelernt hat. Und da sage ich im Nachhinein, schade, dass ich da nicht direkt zum Murphy gekommen bin oder direkt zu Kent oder direkt ins Synthesize. Das sind so Sachen, die ich da anders machen würde. Also ich würde direkt dann wirklich das Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt wirklich die gute, große Literatur, das Beste, also das gute Repertorium. Und probier da nicht erst noch immer stundenlang in der oder jahrelang in der Gegend rum.
Ja, sehr
Aber so.
spannend. Das ist etwas, was viele festgestellt haben oder wo viele auch, wenn sie zu früh abgewichen sind, auch oft wieder zurückkommen, weil sie merken, dass sie so den Erfolg nicht haben. Also finde ich sehr spannende Erkenntnis, die ich auch in der nächsten Zeit im Podcast nochmal aufleben lassen wollte mit dem Thema.
Also das würde ich
Schön.
anders machen. Ja.
Dann würde ich vorschlagen, switchen wir zu den Fällen rüber. Ich bin ganz gespannt. Wir haben schon länger ja keine Fälle mehr gemacht. Ich versuche ein bisschen mitzukommen.
Okay.
Und dann, genau, freue ich mich.
Okay, also wir fangen mal an mit meinem Hund. Da bin ich hingerufen worden. Das war im 21, also 2021 bin ich dorthin gerufen worden. Das war eine zweifelte Hundebesitzerin. Da ist, sie leben beide noch. Und der Hund hatte eine, ich sag jetzt mal, Ausschlag am ganzen Körper. Also es war richtig alter Pusteln, die war wund überall, von wirklich von der Schnauze bis zur Rute, bis runter an die Füße. Es war wirklich schlimm gewesen. Sie hatte Odysseen mit Tierärzten hinter sich. Sie war auch bei Spezialisten, Hautspezialisten gewesen. Und es wurde alles gemacht, was irgendwie schulmedizinisch ging. Und irgendwann hat dann der Tierarzt gesagt, ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen. Und dann kam sie auf Empfehlung zu mir. Und ja, wir haben dann wirklich an ihr Hündin gearbeitet. Das war von 21 eigentlich bis Ende letzten Jahres, wo dann angefangen hat, die Haut gesund zu werden. Der Hund gesund zu werden, die Haut gesund zu werden. Und die sieht jetzt wirklich super aus, hat keine Pusteln mehr, hat keine offenen Stellen mehr. Das Fell glänzt wieder. Das ist ein Traum. Der Fall ist einfach ein Traum. Er hat lange gedauert. Es hat viel Geduld gebraucht. Auch von der Besitzerin hat es viel Geduld gebraucht. Aber die war sehr, sehr tapfer und hat es durchgestanden, hat gesagt, ich glaube da dran und ich sehe Fortschritte und wir machen das. Und ich habe immer gesagt, das ist wie eine Zwiebel, die man schält. Wir müssen eine Schicht der Haut immer freilegen und dann zur nächsten gehen. Und so war das da mit der homöopathischen Behandlung gewesen. Also es war ein langer, langer Weg, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und es ist, ja, das ist ein Träumchen. Die hätte man gern öfters, diese
Kannst du
Fälle.
sagen, so ein bisschen, was der Kern vom Fall war oder wo, also worunter der Hund nachher homöopathisch gelitten hat?
Das haben wir nie so richtig rausbekommen. Also ich denke, das ist das Schwierige bei den Tieren. Du kommst da nie so richtig in die Causa rein. Weil wir ja nicht wissen, was ist in der Zucht passiert. Was ist im Welpen, also im Babyalter passiert. Vielleicht wurde da irgendwo ein Fütterungsfehler gemacht. Impfschaden, das kann sein. Aber es war so gewesen, dass mehrere Welpen in dieser Zucht auch diese Probleme haben. Und da bin ich dann von ausgegangen, dass es eine miasmatische Geschichte ist. Also, dass es die Mutter oder der Vater mitgebracht hat, diese Erkrankung, was auch immer das war. Es konnte ja auch kein Tierarzt sagen, was für eine Erkrankung das ist. Und dann bin ich hingegangen, als ich das dann erfahren habe. Das war dann, ich glaube, ein Jahr war sie schon bei mir gewesen. Und dann hat sie gesagt, du, ich habe gehört, die anderen haben das auch. Und dann bin ich hingegangen und habe das Ganze dann miasmatisch aufgewickelt und habe dann miasmatisch tiefwirkendere Mittel genommen, die natürlich vorsichtig eingesetzt, weil wir wollten ja nicht, dass der Hund explodiert in seiner Krankengeschichte. Und dann hab ich mich da so ganz langsam herangetastet und dadurch halt wirklich auch dann die innere Lebenskraft gestärkt. Also dadurch ist der Baum wieder zum Stehen gekommen. Demonstriere das immer sehr gerne an einem Baum. Dass die Christiane Krüger erklärt uns das immer, die Lebenskraft am Baum, der durch den Windstoß umgefallen ist oder in die Beuge kam, und den wollen wir wieder aufstellen. Und das haben wir geschafft damit. Also wo das jetzt herkam, genau, wir vermuten, dass es eine Elterngeschichte war.
Ja, das ist
Und
ja bei so
vielleicht.
schwierigen Sachen, wo die Ärzte nicht vorankommen, ist das ja auch noch relativ häufig, ehrlich gesagt, ne? Dass
Ja.
das nachher der Grund ist. Weil, sag ich mal, bei den trivialeren, in Anführungsstrichen, trivialeren Sachen, die ja dann in der Regel relativ gut mit klarkommen und das perfekt unterdrücken können. So. So
Ja.
dass das ja oft auch dann eben so angeborene oder miasmatische Themen sind, wo dann die Problematiken oder wo es noch mehr Part braucht, sagen wir es so, ne?
Genau. Ja, also die ist dann auch zu der Tierärztin gegangen, habe ich sie geschickt, mit der ich zusammenarbeite. Und also die sagt auch, Wahnsinn, was sie da gemacht haben. Toll.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Ärzten dort? Mit der jetzt so explizit?
Sehr gut, sehr gut. Also ich schicke ihr halt eben meine Patienten, wo ich nicht mehr weiterkomme oder wo was abgeklärt werden muss. Das gibt es ja auch, also andersrum gibt es ja auch. Und andersrum geht es so, dass sie, wenn sie Fragen hat, dass sie mich auch anruft und sagt, was können wir da homöopathisch was machen, was machen wir da? Also das ist schon eine schöne Sache. Also ich genieße das auch. Ich bin auch froh, dass es auf dieser Schiene funktioniert. Das ist so auch mal so ein Traum von mir. Die Tierärzte und die Homöopathen sollen zusammenarbeiten. Also
In
die
Deutschland ist es ja
Tierhomöopathen.
sogar verboten, ne?
Ja, ist richtig.
Zusammenarbeit. Das ist
Ja,
auch
genau.
ein
Wir
spannender
dürfen.
Aspekt.
Ja, leider Gottes,
Ja.
genau. Aber der Austausch ist, glaube ich, nicht verboten. Ne?
Noch nicht, ne?
Nee.
Okay, anderes Thema.
Genau.
Kannst du noch ein bisschen sagen, was du jetzt bei dem Hund zum Beispiel für auffällige Symptome gefunden hast? Also was, dass man sich ein bisschen mehr vorstellen kann, was ist so ein zentraler Aspekt von so einem Fall, den man dann berücksichtigen muss? Vielleicht auch gerade am Ende, wo es dann gewirkt hat. Also was hat dich sozusagen zur ähnlichsten Arznei nachher geführt bei dem Hund?
Also erstmal haben wir eigentlich, oder habe ich nur da erstmal darauf gearbeitet, dass die Haut gut wird. Also man hört das ja nicht so gerne, aber es war einfach so gewesen, dass ich dann wirklich organotrop gearbeitet habe erstmal, weil die Haut das Schlimmste war. Also das ständige Bluten von den Wunden, von den Pickeln, die aufgesprungen sind, die Eiterpuscheln, das Jucken teilweise. Also das war schon so, ja, das war schon so das Problem gewesen. Und dann war sie dann auch ständig, die sich selber verletzt. Also die ist dann ständig so irgendwo rumgeturnt und dann hat sie sich schon wieder wehgemacht. Und das waren dann so die Sachen, wo ich gesagt habe, da müssen wir was dran arbeiten, da müssen wir was machen. Und dann haben wir halt eben jetzt, das war dann letztes Ende des letzten Jahres gewesen, wo wir dann wirklich an das konditionelle Mittel von ihr drankommen konnten, wo ich gesagt habe, okay, sie ist jetzt so stabil, jetzt können wir das einsetzen. Und das hat den Durchbruch gebracht. Das hat einfach, das konditionelle Mittel hat es wirklich dann ausgeheilt. Die ganze Geschichte. Und das war ja.
Würdest du sagen, der konstitutionelle Zustand ist rausgekommen über die Behandlung von vorher? Oder das
Genau.
war schon wie immer klar und war aber nicht der richtige Zeitpunkt, es zu geben, die Arznei?
Es war zwischendrin schon mal klar gewesen, aber dann, und dann habe ich das sogar schon mal probiert gehabt, aber das hat so eine Verschlimmerung ausgelöst. Es war so schlimm geworden, wo ich gesagt habe, oh Gott, Gott sei Dank war es nur eine tiefe Potenz, die ich gegeben habe. Und dann habe ich gesagt, das bringt nichts, da können wir nicht weitermachen. Und dann musste sie auch zwischendurch wieder schulmedizinisch behandelt werden, weil es so schlimm war, weil die Infektionsgefahr auch gerade am Fang viel zu stark ist. Und dann haben wir wieder zu, habe ich wieder zurückgerudert, bin wieder auf die quasi mehr oder weniger organotrope Schiene gegangen und habe dann abgewartet, bis sich das ganze System beruhigt und bin dann wirklich dann Ende letzten Jahres dann konditionell tief, also tief mit einer C200 eingestiegen und habe gesagt, jetzt gucken wir, wie das wirkt. Und dann hat es wirklich angefangen.
War die C200 dann höher? Als da, wo du es das erste Mal probiert hast mit dem Konstitutionsmittel? Oder
Nee,
war es
das
beim
war auch.
ersten Mal auch C200?
Es war beim ersten Mal auch C200 gewesen, ja.
Also sozusagen auf die erste Mal C200 hat sie mit dieser Verschlimmerung
Ja,
reagiert
genau.
und dann beim nächsten Mal nicht mehr.
Genau, richtig, ja, genau. Zwischendurch habe ich dann nochmal eine Damenrosode eingesetzt. Macht man ja ganz gerne zwischendurch dann mal, wenn es nicht so ganz so anschlägt, wie es anschlagen sollte. Und dann wurde es aber, ja, genau, dann habe ich dann Ende letzten Jahres die C200 eingesetzt und dann wurde es gut.
Super,
Ja.
sehr gut.
Ja. Ja.
Und vielleicht letzte Frage zu dem Fall, wenn man sozusagen die Causa nicht hoch bewerten kann für den Konstitutionsmittel, nimmt man dann auch beim Hund jetzt in dem Fall, also ganz konkret in dem Fall, das Gemüt? Oder nimmt man dort dann die allgemeinen Symptome oder was nimmt man dort, um dann den Fall zu sichern, wenn man die Causa nicht nehmen kann?
Also nehmen dann auch ganz viel vom Gemüt. Also auch ich nehme, bei mir ist das Gemüt immer ganz, ganz wichtig, weil es ist ja wie beim Menschen. Wenn das Gemüt nicht in Ordnung ist, dann kann der ganze Körper nicht in Ordnung kommen. Und so sehe ich das auch
Kannst du das
beim
sagen, was
Tier.
bei dem Hund das Haupt- oder eins der wichtigsten Gemütssymptome war?
Die war unheimlich nervös und wollte nicht alleine bleiben. Also Trennungsangst war ganz groß gewesen bei ihr.
Ist das für einen Hund, ja, wir, das haben wir, wiederholen wir nicht beides, das haben wir in den vorherigen Interviews ja x-mal besprochen, dass es das auch natürlich Rasseunterschiede und so weiter gibt. Aber ist
Genau.
das allgemein bei Hunden dann ein hochzuwertendes Symptom oder war das jetzt einfach bei der Rasse ein wichtiges Symptom?
Es ist einmal eine Erziehungssache, ob die Hunde alleine bleiben können oder nicht, klar, wie mit den Kindern. Und es ist rassespezifisch, ich würde nicht sagen, dass das rassespezifisch ist, nee.
So in dem Fall war es
Also,
wirklich ein individuelles Symptom von dem Hund.
ja, genau, richtig, ja, genau. Also
Weil das
die.
finde ich immer noch wichtig. Wir haben ja manchmal, gerade wenn wir so in der Anfangsphase sind, auch, dass wir sehr viele Symptome nehmen, auch bei Menschen, wo man dann oft, wenn man nicht genau drüber schaut, dass man dann denkt, ja, das ist halt jetzt nicht so auffällig. Viel weiß zum Beispiel, ja, das Kind wäscht sich nicht gerne, das ist ein mega Leitsymptom, wo ich dann immer denke, ja, wow, also. Das ist wirklich ein Hammersymptom. Noch nie gehört bei dem Kind. So, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, finde ich. Und das ist ja, das haben wir ja schon beleuchtet, eben in den anderen Interviews. Aber das finde ich noch besonders tricky, dass man ja beim Mensch ungefähr so weiß, was jetzt normal ist und was nicht. Aber das so für jede Hunderasse auch nochmal lernen zu müssen unter Umständen, der stelle ich mir sehr schwierig vor. Vor allen Dingen, weil ich auch wette, dass dort auch die Meinungen dann nicht einfach eine Meinung gibt. Also ich bin, würde mich sehr wundern, wenn es dann eine Meinung über Dalmatiner gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass da jeder so seinen Klugscheißer-Vortrag hält über Dalmatiner und jeder weiß es am besten. Und da dann noch
Ja.
irgendwie den Wald voll lauter Bäumen zu sehen, stelle ich mir extrem schwierig vor.
Ja, es ist auch schwierig, das muss man sagen. Also es ist, man kriegt natürlich das auch, ja, man kriegt das manchmal so vorgelebt, das ist aber eigentlich so wie der Mater also wie es in der Materia Medica drin steht, ich sage immer so gerne Pulsatilla, ne? Schlanke, blonde Frauen mit blauen Augen, die sind meistens Pulsatilla und so kriegt man es quasi bei den Tieren auch vorgelegt oder vorgeschrieben. Das steht so in unseren Büchern auch drin, wobei ich aber mittlerweile gemerkt habe, man darf da nicht pauschal danach gehen. Also nicht jeder Irish Setter braucht, sage ich jetzt mal, Phosphorus oder nicht jeder Hund, der auf den Rücken fällt, braucht Pulsatilla. Man muss da schon die Differenzierung haben. Und klar wird es ganz gern manchmal so rassetypisch gesagt, das, was weiß ich, der Berner Sennenhund, der ist so typisch Calcium Carbonicum. Das ist, ich finde, davon muss man weggehen. Also,
Ja,
das
vor
ist
allem
so
bei
meine
Menschen,
Erfahrung mittlerweile.
genau. Vor allem bei Menschen wird das ja genau eine Kontraindikation dann nachher, wenn das sozusagen kulturell spezifisch ist. Das ist ja das, wie die Meinung ist, in der Schweiz brauche ich hier der Lycopodium, ne? Weil das einfach die kulturelle Art ist, wie man hier so umgeht, wenn das dann so ist, ne? Das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber diese Klischees zu bedienen, ist ja dann noch mehr Partie auch keine Individualität, ne?
Ja,
Also
genau.
insofern wäre es ja sogar falsch, jedem Berner Sennenhund, weil er grundsätzlich eine Kalziumkonstitution hat, mit seinen Problemen dann allen Kalzium zu geben, denke ich, oder? Also bei
Ja.
Menschen wäre das falsch. Das wie
Ja.
wenn ich jetzt sage, Klischee Italiener und jeder kriegt extrovertierte Mittel.
Ja,
Kann ich nicht bestätigen. Vielleicht
genau.
sind die Schweizer Italiener denn schon zu integriert oder so, aber die kriegen nicht alle ein extrovertiertes Mittel.
Ja, und so ist es auch beim Tier. Also ich finde, man lässt sich natürlich ganz gerne verleiten, wenn man dann die Materia Medica liest, beziehungsweise unsere Veterinärbücher liest. Aber ich habe dann mittlerweile in den letzten Jahren gemerkt, man muss dann doch 3 Schritte zurückgehen und sagen, okay, was muss ich jetzt hier beachten oder was trifft jetzt auf mein Tier zu? Man muss einfach führen, also ab und zu geben, man muss es abwägen. Das ist wichtig.
Sehr gut, lass uns doch noch in den zweiten Fall reinschauen und dann nähern wir uns dem Ende.
Okay, das ist ein Pferd, der ist jetzt 25 Jahre alt. Ja, ist er jetzt geworden, glaube ich, ja. Und da bin ich hingerufen worden vor 2 Jahren. Der war kurz vorm Schlachter gestanden. Muss man so ganz brutal sagen. Der war dann schon vorher in der Klinik mehrmals gewesen. Der war also alt. Der hat keine Ahnung, wie viel Magengeschwüre, also viele, viele, viele. Und hat abgenommen, war abgemagert, hat nicht mehr zugenommen, hat immer gefroren, war total skeptisch gewesen. Und Kotwasser hat er ganz viel Probleme gehabt und war ich ja in Äppelabsatz. Ja, und dann bin ich da hingerufen worden und dachte, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn mit diesem Pferd noch machen? Also das ist ein Rippengestell gewesen. Also wirklich runtergekommen, wirklich. Also der war, ja, er war fertig gewesen. Und Ja, und dann bin ich dann dahin und hatte eigentlich vorher schon reportiert. Also ich lasse mir immer die Anamnesen zuschicken nach Hause und reportiere zu Hause schon mal in Ruhe, damit ich schon mal eine grobe Richtung habe. Das Finale passiert dann immer vor Ort und komme dahin und sehe den und denke, also das, was ich jetzt vorhatte, das passt jetzt überhaupt nicht hier in den Plan rein. Und gucke mir das Pferd an und versuche ihn, ja, mit ihm da ein bisschen näher zu kommen. Er war super skeptisch. Und dann habe ich ihm ein Mittel gegeben. Und das war dann erstmal eine C200, weil ich dachte, okay, ein altes Pferd. Da sind wir mal ganz, ganz vorsichtig. Also er war dann zu dem Zeitpunkt 23. Und dann hat das aber so super gut gewirkt. Das war der Hammer. Also das war so richtig, so fachbuchmäßig ist es gelaufen. Und
Was
die
war die erste
C200.
Reaktion, die so gut war, dass du gemerkt hast, wow, jetzt wirkt's?
Also er hat nach 5 Tagen kein Kotwasser mehr gehabt.
Ja, super.
Er hat angefangen, wenn seine Besitzerin so auf die Weide gekommen ist, angefangen zu brummeln. Das hat er vorher nie gemacht. Er kam ihr direkt entgegengetrabt. Das weiß ich noch, dass sie mich dann angerufen hat und hat gesagt, Karin, der kam heute mir entgegengetrabt.
Also
Also
weniger
er wurde,
skeptisch, kann man sagen, so.
ja, genau, er wurde weniger skeptisch. Er hat sich dann auch eher am Kopf anfassen lassen. Und er wurde zutraulicher. Ja, er wurde zutraulicher. Er war wieder quasi in der Familie drin gewesen. Also ja, und das Mittel hat dann 4 Monate gehalten. Und dann habe ich dann nochmal die C200 wiederholt. Und das war aber dann nicht so der Burner gewesen. Ich glaube, dann war es nach 5 oder 6 Wochen war es dann gewesen, wo sie anruft, ah, das schlägt nicht so ganz durch und der hat wieder Kotwasser und irgendwie sieht er mir nicht so zufrieden aus und er nimmt wieder ab ja, kriegt wieder, ja, er nimmt wieder ab. Das war immer so das größte Problem gewesen. Er hat also wirklich eine Futtervernichtungsmaschine, war das gewesen. Und, oder ist es? Und dann habe ich ihm einen ganz tapfer gesagt, hopp oder top, jetzt geben wir eine M rein. Und, ja, die M war letztes Jahr im November und wir haben noch nichts nachgeben müssen. Er nimmt zu, er friert nicht mehr im Winter und die Besitzerin kann ihn reiten. Das war so das ganz Größte gewesen.
Ja.
Ja. Also die ist so glücklich, dass sie auf diesem Pferderücken sich noch ein bisschen tragen lassen kann. Das ist unglaublich.
Ja. Und das wieder auch schön, ne, mit so wenig Arznei. Ich meine, was sind das? Insgesamt vielleicht 20 Kügel,
Ja,
gell?
genau.
Zweimal und auch, ich meine, selbst wenn man all deine Zeit verrechnen würde, ne, die du
Ja.
hättest in Ärztelohn oder so, ne, selbst dann wäre es
Ja.
wahrscheinlich günstiger als die Dauermedikation, die so ein Pferd unter Umständen dann bekommt.
Ja, der hatte ganz lange Kortison bekommen auch. Und das hat dann, also da war die Tierärztin von ihr auch mit dran gewesen und die hat dann nach und nach gesagt, so jetzt können wir das reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und jetzt, genau, das habe ich vergessen zu sagen, er lebt kortisonfrei.
Ja, super.
Ja.
Und da spart man nämlich einen Haufen Geld, wenn ein
Ja.
homöopathisches Mittel gut wirkt. Das ist
Genau,
schon,
richtig.
darf man nicht unterschätzen, was das auch der arme Geldbeutel schont.
Ja, das wissen, also die Leute, die schon länger bei mir sind, die Patientenbesitzer, die wissen das mittlerweile zu schätzen und sagen, was wir da an Geld sparen. Allein die Herzmittel für die Hunde, was das Geld kostet. Und wir mit unseren Kügelis können da so viel machen.
Sehr gut. Hey, da haben wir einen schönen Einblick bekommen. Freut mich sehr.
Gerne.
Vielen Dank, hast du dir auch die Zeit genommen. Die Abschlussworte gehören gleich dir, aber ich bedanke mich schon mal, dass du da noch bei unserer Tierhomöopathie-Reihe mitgebracht hast und zwei so schöne Fälle vorgestellt hast. Vielleicht macht das ja auch dem einen oder anderen wieder Mut, mit seinem Tier vielleicht auch dann beim Tierhomöopathen mal vorbeizuschauen oder wenn er in der Region bei dir wohnt. Aber bei dir vorbeizukommen oder sich besuchen zu lassen von dir, voll, finde ich super. Verabschiede auch alle Zuhörer. Ich glaube, wir sind mit der Tierhomöopathie-Reihe durch. Wenn ich mich nicht irre, vielleicht kommt noch eins nach, aber der Großteil ist jetzt dann fertig. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft auch gerne Feedback dalassen, wie ihr so Reihen findet. Vielleicht können wir ja mal so was Spezifisches nochmal machen, wie zur Schwangerschaft oder so. Könnt ihr euch gerne melden. Dann werde ich mich darum ein bisschen kümmern. Aber last but not least, gell? Überlasse ich dir das Wort. Was ist so vielleicht, wenn du dich richten möchtest an die Zuhörer, was wäre sowas, was du vielleicht so als Zusammenfassung gerne nochmal mitgeben würdest am Ende?
Oh, ja, was gebe ich den Leuten mit? Ich würde mir wünschen, dass es mehr Tierbesitzer gibt, die homöopathisch ihre Tiere behandeln lassen möchten. Wir möchten die Schulmedizin nicht nach hinten stellen, die brauchen wir. Das ist ganz wichtig, das sage ich auch immer. Aber vielleicht erst die Homöopathie wählen, bevor wir dann wirklich mit der Schulmedizin da reindonnern und das Tier unter Umständen, den Organismus unter Umständen noch kränker machen, weil das passiert ja manchmal. Und das wäre so mein Wunsch, dass die Tierhomöopathie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ich kämpfe jeden Tag und wünsche mir, dass es einfach, ja, dass es mehr wird. Das wäre schön. Es gibt viele Leute, die das einfach ja gar nicht so wissen, was die Homöopathie eigentlich bewerkstelligen kann. Und das
Dafür
wäre
gibt es den
schön.
Podcast, eine der
Genau.
Möglichkeiten, das
Richtig.
herauszufinden. Genau, das
Ja.
war mein Plan.
Ja.
Und schön hast du da auch mitgewirkt. Und ich
Vielen
weiß ja
Dank.
auch, vielen Dank an der Stelle. Und ich weiß, du teilst auch ganz fleißig immer wieder Folgen und so. Das ist natürlich auch
Ja.
super. Weil das ist für mich die beste Unterstützung, dass die Sachen, die, also auch alte Folgen, ne? Man hat ja oft das Gefühl, man kann jetzt irgendwie nur die neuen, aber wenn ihr mal wieder irgendeine alte Folge hört und die wieder teilt, das unterstützt den Podcast am Schluss am allermeisten.
Ja,
Vielen Dank, Karin. Ich
vielen
wünsche dir
Dank.
alles Gute. Bis bald. Wir hören uns ja in anderen Kontexten dann sowieso wieder. Ich wünsche dir
Genau.
ganz einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
Tschüss, danke.